herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zu einem absolut spannenden Thema, und zwar zum Thema Umgang mit Bindungstrauma. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich eine Expertin heute eingeladen habe, die auch ein absolutes Faible für dieses Thema hat. Gunda Frey, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Magst du dich vielleicht selber einmal kurz vorstellen, ja, für alle, die dich noch nicht kennen?
Voll gerne. Also ich freue mich erstmal, dass die Einladung. Danke dafür und dass das jetzt geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Anlaufschwierigkeiten.
Das kann man wohl so sagen.
Ja, also mein Name ist Gunda Frey. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Traumatherapeutin, aber habe meine eigene Praxis alles aufgegeben und führe jetzt ein Weiterbildungsinstitut für pädagogische Fachkräfte, ist aber offen für jedermann, das, was ich mache, weil ich für mich gemerkt habe, Trauma-Wissen, Trauma-Kompetenz ist der Game-Changer für mich als pädagogische Fachkraft, aber auch für mich als Mama in der Familie, für mich persönlich, mein Umfeld und meine Arbeitsweise, dass ich dachte, okay, da muss mehr Traumawissen in die Welt, und genau das macht die Freimut Akademie, Traumawissen in die Welt bringen und Traumakompetenzen erweitern.
So. Oh, total spannend, Gunda. Und ich glaube, die Frage, die da ganz häufig gestellt wird, jetzt auch bei mir, zum Beispiel in Elternberatungen, ist eben die Frage, wenn ich selbst ein Trauma habe, kann ich das denn überhaupt bewältigen? Ist es überhaupt möglich, wenn ich eigene Kinder habe, dass ich das auch nicht auf die Kinder übertrage? Das ist oft so eine Sorge, die Eltern mitbringen.
Naja, auch zu Recht, weil was wir an Trauma in uns tragen, hat verschiedene Wege zu unseren Kindern zu finden. Also können einmal, Epigenetik-Coach bin ich auch noch, also ich bilde mich immer weiter, auch mit der aktuellen Medizin, können also einmal sagen, dass Traumata transgenerational übertragen werden können und dadurch beim Kind landen, dann gibt es natürlich gerade die ersten 3 bis 6 Lebensjahre, die ja elementar sind in der Entwicklung, wo Kinder im Prinzip das 1:1 übernehmen, was ihre Eltern auch vorleben an Mustern, an so, da sind wir auch dabei. Und dann sind wir bei unserem glatten Verhalten. Also ich nehme jetzt mal so ein ganz praktisches Beispiel. Kind balanciert auf der Mauer und ist ganz stolz und ruft, guck mal, Mama, und die Mama sagt, komm sofort da runter. Ja. Dann hat das was mit dem Trauma, da müssen wir dann nochmal gucken, was ist ein Trauma der Mama zu tun, die Angst hat, weil sie vielleicht selber mal gefallen ist von der Mauer, und nicht in dem Vertrauen, dass ein Kind nur genau das macht, was es sich selber zutraut, und einfach zu sagen, ach, wie cool, dass du da oben drauf rumbalancierst. Also gibt es verschiedene Wege, ja, und wir tun das. Und trotzdem heißt es nicht, dass das so bleiben muss. Ich sage immer, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und wir Eltern tun das immer unbewusst und ungewollt, wenn wir unsere Themen nicht klar haben. Das heißt, für mich ist es zwingend notwendig, wer Mama, wer Papa ist, dass er sich seine Themen anguckt und aufarbeitet, damit er eben sie nicht unbewusst an seine Kinder überträgt.
Genau, und das ist ja wiederum so ermutigend zu wissen, dass es einen Weg gibt, da auch hinzuschauen, auch manchmal diesen Weg auch vielleicht durch den Schmerz oder eben auch, wie du schon gesagt hast, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht aus Generationen davor stammen. Und das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, weil in meiner Akademie beschäftigen wir uns auch ganz viel mit diesen transgenerationalen Themen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie sich denn so ein Trauma auch über Generationen hinweg weitertragen kann.
Ja, also das ist sehr spannend. Als ich vor 10 Jahren meine Praxis hatte, hatte ich tatsächlich solche Patienten. Ich erinnere mich an eine 13-jährige stockdepressive junges Mädel. Und ich habe alles, was mir die normale Psychotherapie-Richtlinien beigebracht haben, angewandt. Dann habe ich noch mein Traumawissen angewandt und irgendwie sind wir nie zu Potte gekommen. Und um mal die Reaktion zu schildern, die kam immer bei mir in die Praxis, setzte sich aufs Sofa und schnappte sich ein Kissen und rollte sich ein wie ein Igel und saß dann so auf dem Sofa. Und egal, was ich gemacht habe, sie war irgendwie nur ein Mühe, da raus zu bekommen. Und dann hatte ich nochmal ein Elterngespräch und dann erzählte die Mutter mir halt von der Oma und dem Opa, wo es einen Suizid gab und wo alles totgeschwiegen wurde, also wo der Schmerz der Oma ganz eindeutig nicht verarbeitet wurde und sogar verschwiegen. Also es war noch nicht mal offenkundig. Und dann habe ich dieses Mädchen damit konfrontiert und habe gesagt, so, weißt du was, ich glaube, ich habe eine Idee. Es könnte sein, dass das gar nicht deine Traurigkeit und dein Schmerz ist. Und auf einmal merkte ich, wie dieses Mädchen in eine andere Körperphysiologie haben. Dann habe ich ihr das kurz erklärt. Und dann ist sie von diesem Sofa ausgesprungen und sagt, dann ist der Mist hier ja gar nicht von mir. Und auf einmal hatten wir einen ganz neuen Move in der Zusammenarbeit und auch ganz andere Ergebnisse, in dem zu erkennen, okay, das gehört gar nicht mehr. Das heißt, wie kann sich das zeigen? Und das Spannende, mache ich gerade noch einen Swip weiter, durch die Epigenetik kann man halt inzwischen solche Marker in den Genen nachweisen. Also es ist jetzt nicht nur so ein Hirngespinst, sondern die Forschung ist inzwischen zu weit, zu sagen, okay, ich kann einen Gentest machen und da gibt es den Trauma, also da gibt es so ein paar Faktoren, wo man dran ablesen kann, dass da was passiert ist und weitergegeben wird. Der Vorteil von der Epigenetik ist zu sagen, auch, sage ich jetzt mal, ist ja auch das Krebsgen, was weitergegeben werden kann. Ob es da ist, heißt nicht, ob es an- oder abgeschaltet wird. Und da haben wir halt einen immensen Einfluss drauf, ob so ein Krebsgen oder ein Traumagen an- oder abgeschaltet ist. Und da haben wir halt ganz viel Möglichkeiten, mit umzugehen oder was zu verändern tatsächlich. Mhm.
Nicht so spannend, was du gerade erzählst, jetzt von dem Mädchen. Ich erlebe das auch ganz oft bei Eltern, wenn wir eben auf die Generationen davor blicken, dass dann oft so klar wird, oh, das ist eigentlich in diesem Moment gar nicht meine Wut, sondern ich habe die Wut von meinem Papa übernommen und reagiere dann plötzlich so aggressiv auf mein Kind, obwohl das gar nicht ich bin, sondern genau das Verhalten meines Vaters, der selber nie gelernt hat, seine Wut auszudrücken und sie runtergeschluckt hat oder sie vielleicht in Alkohol ertränkt hat. So, das habe ich auch schon so häufig erlebt und das dann zu erkennen, ist ja auch so eine Erleichterung. Und wie du schon sagst, das Mädchen ist aufgesprungen, hat erkannt, es ist gar nicht meins und es dann abzugeben, auch in Übungen und da Menschen zu unterstützen, das loszulassen, was überhaupt zu einem gehört, ist ein riesiges Geschenk.
Ja, voll. Bei dem Beispiel, was du gerade sagst, möchte ich nochmal unterscheiden. Also das Beispiel, was ich meine, ist wirklich transgenerational. Das heißt, die Mutter war nicht betroffen, es war eine Generation übersprungen. Das ist wirklich was in der genetischen Weitergabe. Das Beispiel, was du gesagt hast, so, ich merke, das ist die Wut meines Vaters, da muss man einfach gucken, ist es ein geprägtes Muster?
Ja.
Also was ich aus eigenem Schmerz übernommen habe. Also ich sage jetzt mal, wenn mein Vater immer laut wird, dann habe ich ja als Kind auch ein Trauma erlitten, weil ich nicht weiß, warum brüllt er mich jetzt an, was mache ich damit? Hm. Und wir übernehmen das Muster in der Überforderung ja dann genauso. Also ich sage jetzt mal, meine Eltern gehören noch zu der Generation, wo mal so der Kochlöffel auf dem Arsch gelandet ist und ein paar Kochlöffel sind an meinem Pupillchen zerdeppert worden. Ich habe das damals als völlig normal abgeschaltet und habe für mich vermeintlich keinen Schmerz daraus gezogen. So, ne? Da gab es andere Dinge, die ich in dem Umgang mit meinen Eltern als viel schmerzhafter erlebt habe. Und dann, ich habe ja einen Pflegesohn, ich sage mal mein Kind mit Sonderausstattung, der so alles mitbringt an Unwegsamkeiten, die man sich so vorstellen kann im Familienleben. Und es kam der Moment, wo bei mir die Sicherung durchgebrannt ist, da hat er mich, also es war eine Situation outside the box von jedem denken mögen, und da ist es dann passiert. In diesem Sicherungsdurchbrennen habe ich mir nichts anderes gewusst, als das zu machen, was meine Mutter gemacht hat. Und das ist aber nicht Trauma, sondern das ist einfach ein Prägungsverhalten. Ich habe das übernommen, ich habe nicht hingeguckt. Und wenn ich dann in der 1000-prozentigen Überforderung bin, greife ich halt zu dem, also das ist das Unterbewusstsein, was dann hochschnellt in affenartiger Geschwindigkeit, und dann ist keine bewusste Entscheidung mehr möglich und dann alles niederliegt. Und dann ist halt die Frage immer, was mache ich damit? Also bin ich achtsam, wachsam, da drauf zu gucken und zu sagen, oh, okay, das wolltest du nie und das sollte dir nie passieren und es ist jetzt passiert, also gilt es, etwas aufzuräumen und hinzugucken, warum war es möglich, dass ich in der Überforderung auf solch ein Muster zurückgreife? Und das ist halt die Arbeit, die es so wertvoll macht, weil da kann ich dann wirklich durchbrechen und sagen, okay, ich mache es tatsächlich anders. Es war genau das eine Mal, ist nie wieder vorgekommen bei mir, weil ich das dann erkannt habe und sage, okay, das geht gar nicht.
Ja, das wäre jetzt auch ganz spannend, nochmal drauf zu schauen, Gunda, weil du es gerade meintest, es sind zwei unterschiedliche Sachen, denn auch da wäre es jetzt spannend, nochmal hinzuschauen, war das denn vielleicht auch ein Trauma, das mein Vater auch mitgetragen oder in dem Fall vielleicht deine Eltern mitgetragen haben? Weißt du, was ich meine? Dass es dann doch vielleicht für dich in einer gewissen Form auch ein Trauma war, das so zu erleben. Das finde ich jetzt ganz spannend gerade, weil du auch gerade meintest, es sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja. Ja. Also für mich, also meine Eltern sind Nachkriegskinder, die haben, meine Mutter hat dann mal angefangen, ihre Biografie zu schreiben, und weil ich schon zwei Bücher geschrieben hatte und sie schon eins, dann durfte ich mal das erste Kapitel lesen und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, also ein ganz tiefes ach du Scheiße, weil als ich gelesen habe, was ihr in ihren ersten Lebensjahren, ich glaube, sie hat so geschrieben, da war sie acht oder so, erlebt hat, da habe ich gedacht, okay, das reicht schon für 10 Leben. Und für mich wurde auf einmal ganz, ganz viel klar, warum sie ist, wie sie ist. Und trotzdem gibt es diesen Unterschied zwischen so einer Weitergabe.
Ja.
Warte mal, ich versuche mal gerade. Also an Weitergabe, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mich als Beispiel, ist immer schön für Zuhörer, wenn es so ein bisschen plakativ ist, was natürlich, ich könnte jetzt auch Patienten nehmen, aber da ist es so vollumfänglich. Also als transgenerationale Weitergabe von meinen Eltern ist mit Sicherheit zum Beispiel das ganze Thema um Leistung, um Geld, um Finanzen, also immer die Sorge, nicht genug zu haben, alles sparen zu müssen, sich dafür aufopfern zu müssen. Mein Vater hat schon mit 5 Jahren, er sagt, Hatschi-Blumen, also Blumen gepflückt und die so lange getauscht, bis er Geld hatte und ist mit da nach Hause, weil zu Hause halt nichts gab. Und dann hat er dafür noch eine Ohrfeige kassiert, weil die Mutter gesagt hat, kriegst du denn Geld her? Ja. Und ja, dieses ganz früh sich kümmern. Und das ist was, wo ich sage, das ist sein Trauma und auch mit Sicherheit seiner Eltern, was auf mich übertragen ist, wo ich merke, also heute nicht mehr, aber lange war, okay, dieser Leistungsdruck in mir, ich muss funktionieren, ich muss die Dinge machen. Geld ist nie bei mir geblieben, weil da ganz viele ja traumatische Prägungen mit dabei sind. Ne? Also von Sein und Nichtsein, was alles an Geld hängt. So, ne? Da sehe ich ganz klar diese Übergabe. Ob meine Eltern geschlagen wurden? Ja, meine Mutter mit Sicherheit. Jetzt, wenn ich mich an ihre Biografie erinnere, auch. Und trotzdem gibt es dieses Verhaltenslernen. Also ich sage jetzt mal...
Das ist auf beiden Ebenen eben auch zu betrachten.
Genau.
Aber das ist
genau.
So wichtig, das auch zu unterscheiden. Ich weiß, was du meinst, Gunda. Ja. Ja,
weil gerade unsere kleinen Kinder, die, da gibt es ja das sogenannte Containermodell, so nach dem Motto, sie kippen ihre Emotionen, wenn sie klein sind, so bis 3, maximal bis 6 Jahre in so einen Container und warten darauf, dass wir Erwachsenen die nehmen und im Prinzip framen, transformieren, ihnen zurückgeben in kleinen Häppchen, die sie bearbeiten, verstehen können. So. Und wenn in dieser Zeit halt nicht adäquat reagiert wird, dann ist es halt mein eigenes auf einmal. Ich nenne das immer so ein bisschen unser Betriebssystem. Mhm. Und dann werden das unsere eigenen, ureigenen Handlungsmuster im Betriebssystem, im Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein ist ja halt wenig steuerbar.
Das ist eigentlich ein wunderbares Bild, einfach sich klar zu machen, da ist ganz viel Zeug da, das über das Kind drüber geschüttet werden könnte. Und wir haben die Möglichkeit, eben zu sagen, stopp mal, wir geben dir das in entsprechenden Häppchen, wenden manche Sachen ab, formen sie um, zeigen anderes Verhalten, indem wir uns eben selbst auch mit uns beschäftigen und unseren eigenen Themen, unserem eigenen Schmerz und den Erfahrungen. Ganz spannend, ja. Weil du gerade meintest, das nochmal, um das Thema abzuschließen, mit der Essung, das ist auch so etwas, was ja oft auch mit Glaubenssätzen einhergeht, wie zum Beispiel, ich muss immer leisten, um wertvoll zu sein, oder auch wie du schon meintest, dieses Geldthema, das ja ganz viele Menschen auch mit sich tragen, immer im Mangel zu sein und dann zu erkennen, das bin ich gar nicht, sondern es ist ein Thema aus früheren Generationen, das ich einfach jetzt loslassen darf und nicht weitertragen muss, finde ich ganz spannend. Ja, wir haben das auch in unserer Familie. Meine Cousine und ich machen auch ganz viel in diese Richtung und auch mit Familienaufstellung, um zu schauen, was sind denn da wirklich Themen, die woanders hingehören. Und da ist uns eben auch aufgefallen, jetzt im Stammbaum, dass es immer auch die Frauen waren, die so extrem kämpfen mussten. Und wir merken eigentlich, wir brauchen gar nicht kämpfen, weil uns läuft eigentlich viel auch so, wie wir uns das wünschen. Und trotzdem sind wir oft in diesem Leistung. Ja. Und es reicht nicht und noch mehr und man muss sich noch mehr anstrengen. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend. Und sich einerseits anzunehmen, zu sagen, das ist etwas, was mich auch weitergebracht hat bisher im Leben, und dann auch zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin, und bin einfach genug so, wie ich bin, und darf auch der Angst leben. Ich glaube, dass diese Ängste dann auch zu lassen, die sicher die anderen Generationen hatten, weil es ums pure Überleben ging.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, aber es bedarf halt ein bisschen Hinschauen und Arbeit und unsere Glaubenssätze. Also Glaubenssatzarbeit ist letztendlich Traumaarbeit, weil wir dürfen einfach ein Trauma nochmal anders verstehen. Also im ICD-10, das ist ja unsere Klassifikation, ne, wo steht das und das ist eine Depression und das ist das, so weiter. Da steht ja, es braucht ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß, bei dem fast jeder mit Schrecken und Scham reagiert. Und das ist einfach nicht die Realität, die neu sind auch schon fast 50 Jahre alt, ne? Also die finden leider, das dauert so lange, bis unser bürokratisches System, was in Prosa dann in solche komischen Bücher neu schreibt. müssen wir mal so sagen.
Ja, das macht mich fertig.
Ja, ne? Also das ist halt ein Wahnsinn, weil das entspricht einfach nicht der wissenschaftlichen Aktualität. Ja? Ein Trauma ist immer höchst subjektiv. Es braucht kein katastrophales Ereignis. Es ist dann, wenn etwas passiert und ich habe keine Ressource, die ich entgegensetzen kann. Und als Folge, ja, können wir sagen, Flashbacks, Intrusionen, das ist bei Erwachsenen. Aber bei Kindern passiert einfach was ganz anderes. Wir sehen es im Verhalten. Also es ist immer irgendeine Form von Vermeidungsverhalten da, und es entsteht einfach ein Glaubenssatz. Mhm. Ja? Und in Richtung Bindung möchte ich da auch so nochmal so einen Mythos dann aufdecken. Also wir sagen ja immer, das ist auch richtig so, die ersten 3 Jahre, Lebensjahre sind elementar. Aber ein Kind, was jetzt zum Beispiel frisch auf die Welt kommt und dann ist die Mutter weg. Ob jetzt für 2 Stunden oder 2 Tage oder 2 Wochen, ist erstmal egal, weil ein Säugling hat ja kein Zeitempfinden. Und es weint, und es weint in dem Moment nicht um die Bindungsperson. Weil an der Stelle gibt es das noch für den Säugling. Aus der Säuglingssicht gibt es nicht ein Ich und ein Du. Hm. Weil da, nur da kann ja Bindung sein. Ich kann ja nur zwei Dinge, die getrennt sind, kann ich verbinden. Ja? Und für ein Säugling, was auf die Welt kommt, ist die Mama und das Ich eine Einheit.
Oh, das ist eine symbiotische Beziehung. Genau.
Ja, es geht nicht um ein Du und ein Ich, sondern es geht nur um das Ich. Also der Säugling kennt ja nur, ich sage jetzt mal platt, die Darmgeräusche und die Stimme und alles, was die Mutter ausmacht, und hat das als Ich-Identität. Mhm. So, und wenn die Mutter dann weg ist, da sind wir dann bei Trauma, ob jetzt für 2 Stunden, 2 Wochen oder 2 Monate, weint ein Kind um seine Ich-Identität und nicht um den Verlust einer Bindungsperson, sondern um mein Ich. Und dann sind wir dann beim Glaubenssatz, um den Bogen eins weiterzumachen. Also mein Sohn, mein Pflegesohn, den habe ich bekommen, war der 2 Tage alt. Mhm. Und damals dachte ich, ah super, noch keine Vernachlässigung, keine Gewalterfahrung, da ist noch nichts passiert. Ich kriege einfach ein frisches Baby und es ist topfit. So, ja, nein. Schwangerschaft und Geburt plus mein Ich geht und kommt nicht zurück. Also der wurde geboren und 5 Stunden nach der Geburt musste die leibliche Mutter wieder inhaftiert werden. Also sie ging zurück ins Gefängnis. Hat bei ihnen den Glaubenssatz tief in sich verankert, ich bin ein Fehler auf der Welt.
Weil das Ich sozusagen weg war, weil eben diese enge Person, wo sich das Kind sich ja auch nicht abgrenzen kann, von nicht da war.
Genau, und das ist dann ein, ich fühle mich falsch, plus ich weine und es kommt nicht zurück. Das heißt, auch Anstrengung lohnt sich nicht. Das heißt, jetzt ist er 19 und alles ist gut. Wir kommen auch zu der Kehrseite, es ist änderbar, ja, aber für ihn war lange dieses ich bin ein Fehler auf der Welt, weil er sich halt nicht komplett gefühlt hat und Anstrengung lohnt sich nicht, weil ich habe ja geschrien, ich habe geweint, ich wollte mein Ich zurück und es ist nicht gekommen, da ist die blöde andere, die jetzt noch schon 19 Jahre da ist, aber weißt du, Bindung auf einer anderen Ebene, gerade was die früheste Bindung angeht, zu verstehen, weil das ist ein Bindungstrauma, aber eigentlich eher in der Verbindung zu mir selbst.
Das ist ein ganz spannendes Beispiel jetzt. Und doch würde ich da gerne noch ergänzen, wie wertvoll es ja dann sein kann, wenn eben ein Säugling anfängt, eine weitere Beziehung zu einer weiteren Bezugsperson aufzubauen, dann ab einem gewissen Punkt, wie wertvoll das dann eben auch ist. Also das, weil das ist ja etwas, was ich zum Beispiel oft erlebe, Gunnar, dass eben die Mamas dann sich selber gar nicht mehr erlauben, den Raum zu verlassen oder, sage ich mal, sich auch ein bisschen Auszeit für sich zu nehmen und dann irgendwann vollkommen durchdrehen. Und das ist ja auch was aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass eben an einer gewissen Zeit ein Baby durchaus auch in der Lage ist, eine weitere Bezugsperson zu akzeptieren. Das möchte ich jetzt mal an der Stelle ergänzen,
Gunnar. Ja. Also,
sozusagen kein Druck aufzubauen.
Also, ja, genau. Das soll jetzt nicht heißen, da bin ich nämlich auch überhaupt gar kein Fan von, zu sagen, ich kann ohne meinen Säugling nicht auf Toilette gehen.
Genau.
Weil dann kommst du ja wieder. Ich meine jetzt mehr so diese Fälle von, man ist im Krankenhaus, das ist halt das, was ich dann in der Praxis bei mir gesehen habe. Und es hieß, Herzfehler und mit viel Drama wurde das Kind in eine andere Klinik verfrachtet und erst 5 Tage später wieder zurück und die Mutter durfte nicht hin. Ne? Also ich bin zum Beispiel für Bonding und klar muss es Pausen geben. Das ist ja die Entwicklung des Kindes, dass es merkt, okay, aha, ich überlebe noch, auch wenn mein gefühltes Ich gerade nicht da ist, aber es kommt wieder. Also ne, das ist ja dieses Erweiterung, weil es muss ja auch dahin kommen, dann zu dem, ich bin ich und du bist du, in der Entwicklung sich hinzuentwickeln. Und klar, wäre nicht eine andere Bindung möglich, dann hätte ich meinen Pflegesohn abschreiben können. Also inzwischen ist es mein Adoptivsohn. Und ich bin seine verlässlichste Bindungsperson. Nur was das mit einem macht, im Sinne von Glaubenssätzen da hinzugucken.
Sich das bewusst zu machen. Und ich glaube jetzt auch, das ist spannend, weil wenn ich jetzt an die Eltern denke, die ich begleite, die sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ich hatte ein Frühchen und dann war vielleicht irgendwie die Geburt noch während der Corona-Zeit, wie auch immer, und ich durfte vielleicht dann nicht dauerhaft mit meinem Baby sein. Was ist denn dann deine Empfehlung, eben um so ein Bindungstrauma, das entstanden sein könnte, jetzt auch zum Beispiel später, wenn das Kind im Kleinkindalter ist oder sogar noch älter, um das aufzuarbeiten? Weil ich glaube, diese Frage stellen sich gerade ganz viele, die zu
hören. Ja, total gerne. Also ich möchte auch ein Beispiel erzählen von einer Familie, um auch, was das Bindungstrauma für Auswirkungen haben kann, um dann, was vielleicht auch der Weg ist. Zu mir kam eine Familie mit 2 Söhnen und der Ältere, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich glaube, die waren 7 und 5, vielleicht waren sie auch 6 und 4, ich weiß es nicht, so die Kragenweite. Und der Ältere wollte immer, dass der Kleine stirbt. Also der wollte, dass der weg ist und am liebsten sollte der getötet werden. Und er hatte auch so Ambitionen, auch das kennen bestimmt schon mal Eltern von Geschwisterkindern, dass er immer das Kissen so auf den Jungen gelegt hat. Und also da waren auch schon so die ersten Taten, wo man sagte, boah, es geht irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir erstmal die Geschichte erzählen lassen. Und die Geschichte sagt ganz viel über Bindung aus und die Qualität der Bindung und was das für Auswirkungen hat. Also die Geschichte der Familie ist folgende. Die Mutter erst Gebärende mit dem älteren Sohn, wir nennen den jetzt mal Jan. Jan kam auf die Welt und 5 Stunden nach der Geburt war genau das. Oh, Herzfehler, der muss jetzt mal erstmal untersucht werden, anderes Klinik. Die Mutter hatte viel Blut verloren, die konnte nicht mit. Das heißt, er war schon mal 3 Tage weg von Mama. So, dann kam er zurück mit Entwarnung, ist nichts passiert. Und dann sind die, keine Ahnung, 2 Wochen später, ist auch völlig egal, nach Hause entlassen worden. Und da gab es noch die Schwiegermama, die gesagt hat, du musst ihn weinen lassen. Und er muss in seinem Bettchen im anderen Zimmer schlafen. Und lass ihn und ja nicht bei dir.
An Sachen kriege ich gleich Gänsehaut. Mhm.
So, also das war der Start von Jan. Die Mutter wurde wieder schwanger, ziemlich schnell danach, mit einem Mädchen, was in der Hälfte der Schwangerschaft verstorben ist, tot geboren werden musste. Daraufhin war die Mutter in der Depression. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie viel Bindungsverhalten dem Jungen gegenüber kam.
Ja, ganz so. Eingeschränkte Feinfühligkeit darüber, dass die Mutter so mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt war. Ja.
So, dann ist sie wieder schwanger geworden mit dem Bruder, den nennen wir jetzt mal Marc. Während der Schwangerschaft mit Marc hat sie einen komplizierten Beinbruch sich zugezogen, musste 10 Wochen im Krankenhaus sein, also wieder nicht da.
Ja.
Und dann kam Jan auf die Welt, putzmunter und gesund. Mhm. Die Schwiegermutter war ausgesourced. Mhm. Und er hat alles gekriegt, was Paul sich gewünscht hat. Mhm. So, und da kann ich jetzt mit Paul arbeiten, aber das bringt nichts.
Ganz genau, ja. Genau, das ist die Frage. Was macht die Mama, um eben dieses Bindungsthema, das da aufgrund dieser Vielzahl auch Erlebnissen passiert ist, aufzuarbeiten werden.
Genau.
Ich bin ja fest davon überzeugt, dass da das Gehirn ja auch neuroplastisch ist, Dinge auch einfach wieder verändert werden können, gerade auch noch in der frühen Kindheit. Das finde ich immer ganz ermutigend auch für Eltern, dass es da viele Strategien gibt. Vielleicht wollen wir darüber mal ausführlich sprechen.
Ja, total gerne. Also das feiere ich so. Deswegen Trauma ist heilbar, dass man für alle, das gilt für die Kleinen wie für die Großen und es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Da stehe ich zu 1000% hinter. So, das heißt, selbst wenn all das passiert ist, heißt das nicht, dass das jetzt so bleiben muss. Und ist ganz viel möglich. Ich habe tatsächlich nicht mit dem Kind gearbeitet, sondern mit der Mutter. Und das Erste, was vorne anstand, war Schuld. Ja. Also so, weil sie das ja wahrnimmt. Also es war gar nicht, sie hatte das gar nicht so auf dem Schirm, wie wir zwei das jetzt vielleicht, zu sagen, boah, krass, was dem Jungen alles gefehlt hat. Sondern sie hat erstmal nur gefühlt, ich habe zu meinem Kleinen einen anderen emotionalen Zugang als zu dem Großen und es tut mir von Herzen leid. So, das war ihr Schuldgefühl von, ich kann das nicht, ich bin eine böse, blöde, wie auch immer geartete Mutter, die nicht in der Lage ist, 2 Kinder gleichzeitig zu lieben.
Also eine große Versagensangst, die damit ja auch einhergeht, was sich ja oft auch hinter Schuldgedanken oder Gefühlen verbirgt. Ja.
Mhm. Ja, und da sind wir bei dem ersten Schritt, das Schuld, also auch wenn ich mit Eltern arbeite oder was offenbar wird, kommt ja immer dieser, also ganz oft dieser Satz, ah, dann bin ich ja schuld. Mhm. So. Und es geht nie um Schuld.
Nein.
Es geht nie. Also, weil jede Mutter, ich zitiere da gerne Reinhard May, der hat ein schönes Lied geschrieben, ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich das gemacht, was ich konnte. So, ne? Als ich meinen Sohn den Arsch versohlt habe, war das, was ich zu dem Zeitpunkt konnte. Es ist nie wieder vorgekommen, weil ich meine Fähigkeiten erneuert habe, verbessert habe und meinen Schmerz aufgelöst habe. So. Das heißt, es geht nicht um Schuld, sondern einfach nur zum Erkennen, was da ist.
Genau. Und es geht auch im ersten Schritt um das Bedauern, auch zu erkennen, ich hätte es so gerne anders gemacht und ich würde es vielleicht auch gerne anders fühlen und sich anzunehmen mit den Gefühlen, die da auch hochkommen. Das ist ja oft auch diese Angst, die sich dahinter verbirgt. Ja.
Genau. Und da sind wir genau bei dem ersten Schritt, dieses Bedauern und auch einmal kurz darum traurig sein, aber der wichtigste Schritt ist, nicht darin zu verbleiben, sondern auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, das war so, habe ich so gemacht. Ich habe das Beste gegeben, was ich konnte. und merke, das war nicht gut genug. Und dieser ich vergebe mir selbst Punkt, der wird so sehr unterschätzt.
Total, ja.
Das ist ein, also in Traumaheilung ist dieser, und es ist eine Entscheidung. Ja, also Vergebung in jede Richtung, zu mir selbst, zu anderen, ist eine Entscheidung. Und ich finde das immer wieder spannend. Gerade wir Frauen schaffen das eher, anderen zu vergeben als uns selbst. Wir haben da also können uns super selbst geißeln. Das heißt, der Weg zur Heilung ist auf jeden Fall, in die Vergebung zu gehen und auch sich selbst zu vergeben. Vielleicht genau mit dem Satz, ich habe das Beste getan, was ich konnte, und ab jetzt sorge ich dafür, dass das Beste etwas anderes ist, als es gestern war.
Das heißt, es ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, um Trauma auch und die Beziehung zum Kind zu heilen, sich selbst zu vergeben. Also das nochmal so rauszustellen. Vielen Dank dafür, Gunda, denn davon bin ich auch so fest überzeugt. Das erlebe ich auch, dass Mütter sogar sich selbst geißeln, um sich eigentlich indirekt für das zu bestrafen, was sie getan haben, indem sie ständig auf sich selbst einschlagen. Ich sage mal mit den eigenen Gedanken, als wäre man das mit dem eigenen Körper. Ja. Und dass das manchmal auch, das erarbeite ich oft auch mit Müttern auf der Bindungsinsel, wie so eine Art schon Rechtfertigung dafür ist, wenn es mir jetzt mal wieder passiert. Das heißt, wenn ich jetzt heute richtig hart mit mir bin und mich dafür richtig bestrafe, in Geißel, das passiert natürlich alles auf unterbewusster Ebene, dann ist es wie so ein Stück weit, okay, jetzt habe ich es wieder gemacht und jetzt bestrafe ich wieder. Das ist wie so ein Teufelskreis. Und da auszusteigen, zu sagen, hey, es ist eigentlich die Grundlage für diese heilsame Beziehung, die ich mir wünsche zu meinem Kind, dass ich mir selbst vergebe. Wie du sagst, das hat viel mit Entscheidung, glaube ich, auch zu tun. Voll. Zu sagen, ich erlaube es mir auch, mir zu verzeihen, mir zu
vergeben. Und das Spannende ist ja, wenn man dann so einer Mami sagt, okay, jetzt stell dir vor, du bist es nicht, sondern deine Freundin ist es. Und der ist das jetzt passiert. War die Schuld daran, dass es da einen Herzfehlerverdacht gab? Wäre die Schuld gewesen, dass sie zu viel geblutet hatte? Wäre sie schuld gewesen, dass die Schwiegermutter übergriffig ist? War die Schuld, dass das Baby verstorben ist? So, ne? Also wenn wir das von der oberen Ebene drauf gucken, das mal von uns wegnehmen und sagen, so, jetzt stell dir vor, es ist nicht dir passiert, sondern einer Freundin, dann würden wir immer sagen, ja, die kann doch gar nichts dafür.
Ja.
Es war einfach, also da hat die Scheiße einfach fünfmal hintereinander zugegriffen, ohne dass sie ja irgendwas aktiv dazu beigetragen hat.
Absolut.
Ne? Und auch dieses, ja, sie hätte ja der Schwiegermutter Nein sagen können. Na Mann, ey, beim ersten Kind sind wir alle total verunsichert und denken, was ist das hier? Was mache ich bloß?
Ich sag immer,
was ist die Leuchtringdame? Wie geht das dir?
Ja, in jedem Job sage ich immer, gibt es eine Einarbeitungsphase. Jeder hat Angst, den Welpenschutz. Nur gefühlt alle Eltern kriegen ein Kind und denken, sie müssen vom ersten Tag an arbeiten wie ein Manager auf einer ganz hohen Ebene.
Ja, genau.
Das finde ich immer so ein Bild, weil auch diese Erwartungshaltung so unrealistisch an sich selbst ist.
Ja.
Genau. Das heißt, der erste Schritt ist dieses, also bedauern. Der zweite Schritt, sagst du, ins Vergeben kommen.
Ja.
Ich habe so die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass ein ganz wichtiger Prozess auch in diesem Vergebens- und Verzeihensprozess dieses, oder ein wichtiger Schritt, dieses Wiedergutmachen ist. Also, dass viele Mütter bei mir dann, indem sie bewusster darauf schauen, was ihre Kinder brauchen, jetzt in diesem Fall bei diesem Jungen zum Beispiel, zu erkennen, ach okay, der hat ganz viele unerfüllte Bedürfnisse und ich kann jetzt wieder etwas gut machen. Das ist ja auch oft der Umgang mit Fehlern, dass viele Menschen gar nicht gelernt haben, mit Fehlern umzugehen, weil sie sich dann in so einer Ohnmacht befinden und gar nicht wissen, wie kann ich es denn wieder gut machen. Und das hilft oft meinen Eltern, wenn ich sage, okay, schau mal, du erkennst jetzt, dass da was gerade im Argen ist, du möchtest was verändern. Allein das ist ja der erste Schritt wieder in Richtung Wiedergutmachung und auch als anzuerkennen, ich habe vielleicht sogar Fehler gemacht. Also ich finde es auch immer total okay zu sagen, ich habe da aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Ich möchte damit umgehen und das wiedergutmachen, indem ich jetzt zu Gunda gehe oder zu Martina gehe und hinschaue, was ist denn da los? Und dann anfange auch die Bedürfnisse des Kindes im Blick zu haben und auch zu erkennen, was hat mir denn gefehlt?
Also diesen letzten Aspekt finde ich total wichtig, zu sagen, was hat mir gefehlt? Ja. Meine Erfahrung ist, dass dieses wieder gut machen von alleine kommt, in Form von, ich verstehe was und mache es jetzt anders und würde an der Stelle halt nicht den Druck aufbauen wollen, zu sagen, okay, jetzt musst du aber, das kann ja genau auf die andere Seite wieder einzahlen, zu sagen, jetzt musst du aber alles 1000%ig leistungsdruckmäßig anders machen. So, also bei der Mutter, bleiben wir nochmal kurz, ging es dann darum, auch den Schmerz, den sie selbst erlebt hat, nochmal anzugucken. Also den ersten Schmerz, sie liegt da im Krankenhaus, ihr Kind wird in ein anderes Klinik gefahren und sie ist hilflos. Also es war, hat ja ganz große Hilflosigkeit. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit hat sie mit ihrem großen, von diesem Ereignis mitgetragen, weil das ist ja halt wieder ein Zeichen von Trauma, ja. Sie ist in dieser Verbindung mit ihrem Großen hilflos gewesen, weil sie durfte nicht, die Ärzte haben sie einfach Plan gelegt, sag ich jetzt mal. Und sie ist aus dieser Hilflosigkeit nicht rausgekommen. Und da geht Heilung im Prinzip nur, wenn ich nochmal eintauche in dieses Gefühl des Hilflosigkeit und das akzeptiere und dann in diesen Prozess komme zu sagen, ja, das war damals so, ich akzeptiere das, aber ich kann heute etwas tun. Weil heute kann ich, wenn es Not ist, dem Arzt eins auf die 12 hauen und sagen, ohne mein Kind, hier passiert gar nichts. So. Und da in dieser Transformation zu gehen und zu sagen, auch dann nehme die weitere Station, ich war depressiv, weil mein Baby gestorben ist, das auch nochmal zu honorieren. Du hast ein Kind ausgetragen und es ist in deinem Mutterleib verstorben. Das ist ein Drama, diesen Trauerprozess zu würdigen und dann auch vielleicht mein Kind in diesen Trauerprozess mit reinzunehmen. Und dann muss ich nichts wieder gut machen, sondern kann den Großen nehmen und sagen, weißt du was, da war eine Zeit, da war ich nicht für dich da. Das tut mir von Herzen leid. Ich will dir mal aus meiner Sicht sagen, was da los war. Und auch diese Tür öffnen, vielleicht mitzutrauern um die kleine Schwester. Ja, zu sagen, eigentlich hättest du noch eine kleine Schwester, die dazwischen wäre und ihr hättet schon gespielt und es wäre ganz anders und es hat mich damals so unfassbar traurig gemacht und es macht mich traurig, dass ich dir das nicht geben konnte. Und da geht es gar nicht so sehr für mich ums Wiedergutmachen, sondern auch ehrlich sein, akzeptieren und dann ein ganz schlichtes, ich würde mich freuen, wenn du mir das verzeihen kannst, dass Kinder auch mit 6, 7 Jahren das hören, weil das trägt ja zur Bindung bei und auch zur Affektregulation zu verstehen, okay, da ist was und ich habe was falsch gemacht und ich entschuldige mich dafür und
ich erkenne das. Genau das, Gunda, was ich meine mit dem Wiedergutmachen.
Also okay, dann reden wir vom Gleichen.
Genau, mit dem
dann nur den Druck rausnehmen.
Sprechen.
Das muss genau. Jetzt musst du besonders viel, manchmal ist ja in Eltern dieses, ich nehme jetzt mal Trennungseltern als Klassiker, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich mache das wieder gut und deswegen gibt es besonders viel Süßigkeiten, besonders viel Spielzeug und diese Form Wiedergutmachung nicht.
Bitte. Auf gar keinen Fall. Genau, es geht genau darum, wie du es gerade so schön eben auch gesagt hast, die Kinder dann mit einzubinden, das anzusprechen, auch zu sagen, ich hätte es so gerne anders gemacht und schon auch vielleicht dann zu sagen, ich möchte es in Zukunft auch anders machen. Ich glaube schon, dass auch diese Zuversicht für Kinder enorm wichtig ist und natürlich auch für die Elternteile, weil sie dann in diesem Moment einfach vielleicht die Kompetenzen haben, die sie brauchen oder auch diese Heilung schon passiert ist.
Ja.
Ganz spannend, ja. Lass uns gerne nochmal weitergehen und bei dem Beispiel bleiben, denn ich finde, das ist gerade sehr, sehr anschaulich, um vielleicht auch, falls es jemand zuhört, der was Ähnliches erlebt hat, da hinzugucken und das nochmal.
Es reicht ja, wenn man eins von den drei Sachen erlebt hat, ne? Das würde ja schon ausreichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es dieses Bewusstsein ist, das fehlt, was habe ich da eigentlich durchgemacht?
Ja,
und sich selber anzunehmen, zu sagen, ja, das war für mich wirklich eine harte Zeit und anstatt sich dafür zu verurteilen, das ist, glaube ich, dieser Weg.
Ja. Ja, voll. Also es ist ja erstmal eine krasse Leistung in so kurzer Zeit. Also die waren keine 2,5 Jahre auseinander, 3 Schwangerschaften durchzumachen für den Körper mit all dem, was da ist. Ja. Und das auch anzuerkennen. Und für mich im Traumasinne die größte Entlastung, die der Trauma Gedanke impliziert ist, Trauma ist eine Reaktion des zentralen Nervensystems. Und das ist so automatisiert, wie du hast eine Dominokette und machst den ersten Stein und alle fallen um. So. Und da hat keiner, weil es eine automatisierte Reaktion des zentralen Nervensystems ist, eine Entscheidungsgewalt. Und das entlastet ja erstmal. Also wenn ich jetzt diese Mutter nehme oder alle, denen etwas Ähnliches passiert ist, da, wo du selber überfordert bist, meinetwegen die Hilflosigkeit, dein Kind fährt in eine andere Klinik, die Ärzte sagen, sie bleiben da, ne? Orientierung, Kontrolle als Grundbedürfnis, dann haben wir, wenn das für uns abgespeichert ist als Trauma, ist es eine Reaktion des zentralen Nervensystems. Da kann keiner was gegen tun.
Ja.
Also im ersten Moment, ne? Wir können das wieder heilen, Aber das ist wie eine Abfahrt, die geht automatisch. Und das ist für mich die größte Entlastung da drin, weil ich dann die Schuld frage und was hätte ich denn und was könnte und was müsste. Und das brauche ich als sich zu stellen. Das ist 1 + 1 = 2.
Ja, und das jetzt auch zu verstehen, dass das eigentlich die Arbeit ist, die am meisten bewirkt, bei sich eben anzufangen, sich zu vergeben, dann in die Kommunikation mit dem Kind zu gehen, auf welcher Ebene auch immer. Also man kann das Ganze auch, wenn ein Kind jünger ist, ja auch auf nonverbaler Ebene oder auch durch Strategien wie viel kuscheln, viel Dasein und auch die liebevolle innere Haltung, sage ich immer, transportieren, weil sicher viele Eltern jetzt fragen, ja toll, mit meinem Dreijährigen kann ich ja noch nicht so sprechen wie jetzt mit dem Kind.
Das geht immer.
Genau, und dann sage ich immer, das geht auch auf einer verbalen Ebene, auf einer nonverbalen Ebene, genau. Ja. Vielleicht wollen wir da nochmal praktische Ideen weitergeben, gerade wenn die Kinder noch jünger sind. Weil es könnte ja durchaus sein, es hat gerade jemand ein Baby bekommen und war vielleicht anfangs getrennt. Es ist vielleicht auch diese Gefahr da, dass ein Trauma entstanden sein könnte.
Ja. Also für die Frischlinge sage ich immer, ein Kind kann nicht zu viel getragen werden. Also im Tragetuch, Körperkontakt, im Prinzip das ein bisschen wiederherstellen, was ja im Mutterleib schon war, auch eine Kaiserschnitt-dramatische Geburt kann ja irgendwie dazu führen, dass da was passiert ist. So, also tragen, schaukeln ist großartig, ist Gold wert. Also das kann man immer machen. Und bei Trauma, und das ist auch so schön, es ist völlig altersunabhängig. Also ich möchte einmal kurz Trauma erklären, aus einer ganz einfachen Sicht. Und dann ist, glaube ich, jedem klar, was man, egal welches Alter, tun kann. Also, wenn wir uns das Gehirn vorstellen, die Hand, also ich zeige das jetzt im Video für alle, die nur zuhören, meine Hand macht eine Faust und der Daumen ist in der Mitte. Dann stellt man sich vor, der Handfortsatz vom Gelenk an ist sozusagen das Stammhirn. Da sind die basalen Funktionen, Atmung, Pulsschlag und so weiter. Da muss keiner sagen, atme jetzt bitte. Die Faust, die Finger, das ist der präfrontale Kortex, das ist Denken, Antrieb, Verstand, Langzeitgedächtnis, das wohnt da alles, ist total vereinfacht, ich weiß. Wenn ich die Finger hochklappe, wohnt in der Mitte der Daumen und das ist die Amygdala, das ist die Bewertungszentrale, das ist da, wo Alarm stattfindet. So, und unser Normalzustand vom Gehirn ist, dass der Daumen umgeben ist von den Fingern. Wenn jetzt ein Reiz kommt, der Gefahr ausdrückt, dann kommt der Reiz auf die Amygdala und wenn sie sagt Gefahr, dann passiert Folgendes, der präfrontale Kortex schmeißt sich weg, das heißt, die Finger gehen nach oben, die Amygdala geht in Bewegung und macht Alarm auf das Stammhirn, das heißt, sagt hier Sauerstoffpumpen, wir müssen vielleicht wegrennen, irgendwas muss passieren.
Und Angriff, ja.
Genau, Fight, Flight, Freeze. Ja, so. Und erst wenn die Gefahr vorbei ist, beruhigt sich die Amygdala wieder und der präfrontale Kortex können sich wieder schließen. Also die Finger können wieder um den Daumen. Jetzt ist es aber so, wenn es als Trauma abgespeichert ist, kommt ein erneuter Reiz und vorher braucht die Amygdala vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Sekunde. Und jetzt braucht sie nur noch eine 300. Sekunde und ist sofort bei Gefahr. Das heißt, wenn etwas passiert mit Übererregung, mit normalen, ich sage immer, verhaltensoriginellen Verhalten von Kindern und Jugendlichen, dann ist fast immer so, dass die Amygdala sagt Gefahr und dann schmeißt sich der präfrontale Kortex weg. Und an diesem Bild sehen wir halt, dass wir auf der Verstandesebene mit Wörtern in Form von Kind, versteh doch jetzt. Ja, der Hund ist nicht gefährlich. Hör doch zu, ich habe sie doch schon 50 Mal erklärt. Da ist einfach nichts da. Und nur die Amygdala ist im Zentrum und macht Alarm. Das heißt, das Einzige, egal was wie alt Kinder sind, ist, auf die Emotionsebene zu reagieren.
Und auch nonverbal, das finde ich immer so wichtig,
genau,
wenn ich mit und Sprache erreichen kann.
Genau, und Emotionsebene erreichen wir halt viel mehr nonverbal. Da ist das Herzen, da ist es den Arm um die Schulter legen, beruhigen. Wir beruhigen dann mit der Stimme. Und dann ist es egal, welche Wörter wir sagen, es ist ja die Frage, wie wir es sagen.
Und vor allem, ich sage immer, welche Sätze uns auch selbst helfen, dass wir uns regulieren können. Also
ja, unbedingt.
Vielen Eltern hilft es ja auch in dieser Situation, Dinge zu sagen, wie zum Beispiel, wir schaffen das jetzt, ich bin für dich da. Solche Sätze helfen dann einfach eher, sich selbst zu bringen, das Kind kann sowieso nichts aufnehmen. Genau.
Ja, genau. Und wenn ich das dann noch in dieser liebevollen Schwingung mache, dann passiert Emotionsregulation. So, und deswegen ist das Wichtigste zu wissen bei Trauma in einem übererregten Verhalten, ist immer der präfrontale Kortex in Form von Verstand, Langzeitgedächtnis, habe ich dir doch schon 100-mal gesagt, ja, kannst du auch noch 100-mal sagen, wenn da oben gerade das Stoppschild steht und sagt, hier kommt gerade nichts rein, dann kannst du nur über die Emotionen gehen.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist ja auch ein Teil der ganz natürlichen, normalen Entwicklung eines Kindes, dass ja auch dieser präfrontale Kortex noch gar nicht ausgebildet ist am Anfang, sondern erst eine Zeit braucht, um sich aufzubauen, bis da erste Verbindungen entstehen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur bei Trauma, sondern grundsätzlich auch, wenn ein Kind in der Autonomiephase ist, starke Gefühlsausbrüche hat. Nur vielleicht magst du den feinen Unterschied nochmal erklären, was jetzt ein Kind in der Autonomiephase mit einem wirklichen Bindungstrauma unterscheidet von einem Kind, das einfach starke Gefühlsausbrüche hat. Das ist ja noch mehr in Not, weißt du, was ich meine? Das ist ja, es braucht wahrscheinlich auch gerade von dieser inneren Haltung diese Empathie, das braucht ein
Kind gleich. Also ich glaube, dass das jetzt hier in Gänze, dazu bräuchten wir jetzt ganz, ganz, ganz viele Beispiele, das so ganz klar zu differenzieren. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist. Ich sage jetzt mal, unsere Kinder, Autonomie ist das eine, aber ganz viel auch übersehene Trauer. Und egal, was es ist, es geht immer um das Bedürfnis, darunter zu sehen. Also ich sage jetzt mal, ein Kind, was ein hohes Autonomiebedürfnis hat, geht seinem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle nach. Ich möchte selber kontrollieren und auch nach Selbstwerterhöhung. Und wenn wir ein anderes Grundverständnis sehen, also nicht ein Kind ist gegen mich, weil es jetzt sagt, ich alleine anziehen, alleine, so, sondern zu sagen, es stärkt gerade seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und geht seinem Bedürfnis nach und das dann liebevoll zu begleiten, ist total wichtig. Und auch da gilt, nicht auf der Verstandesebene zu arbeiten, sondern auf der Emotionsebene. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe schon ein paar Enkelkinder und sie ist zu dem Zeitpunkt von der Story, sie 4R2. Wir sind auf dem Spielplatz, sie kriegt ein Eis, ist natürlich total schnell weggemummelt, er kriegt eine Brezel und wir gehen wieder vom Spielplatz und er hat noch Brezel und sie sieht das, sie hat nichts, weil ihr Eis ist ja aufgegessen. Und fängt an, man könnte das jetzt als Autonomie, fängt an, ich will Eis, so, ne? Und wird immer lauter. Und meine Stieftochter versucht zu beruhigen in Form von, ja, wir sind gleich bei Tante, da kriegst du bestimmt was, da vorne ist ein Bäcker, versucht die ganze Zeit über
Verstand. Den präfrontalen Kortex, der gar nicht auf.
So, ne? Aber ist ja gar nicht. Und ich habe mir das Spiel angeguckt, dann gucke ich sie an und sage so, boah, du bist gerade ganz schön enttäuscht, dein Bruder hat was und du nicht. Ruhe.
Ja.
Er hat mich völlig verwirrt angeguckt und sagt, ja, dann hat sie eine Minute Ruhe, dann fing sie nochmal an und sagt, bist ganz schön enttäuscht, bist da traurig, ne? Aber ich glaube, ich wäre auch jetzt traurig. Ich hätte jetzt auch gerne Brezel. Und dann war die Situation geklärt. Also,
Kind Verstand gefühlt hat. Ja, das finde ich jetzt spannend, Gunda, weil das ist ja eigentlich die Antwort auf die Frage, die ich gerade hatte. Ob das Kind jetzt ein Bindungstrauma hat oder nicht, es geht ja immer darum, in solchen Momenten, wenn das Kind in Not ist, hilflos ist und vielleicht ein traumatisiertes Kind spürt diese Hilflosigkeit ja noch stärker, vielleicht reagiert die Amygdala noch schneller, wie du das gerade auch schon so erklärt hast, braucht dann einfach diese Form der Emotionsregulation, die wir ja vermitteln. Und ich glaube, das wiederum ist sehr beruhigend für alle Eltern, die gerade zuhören, denn wenn sie sich viel mit diesen Themen beschäftigen und gewisse Dinge, auch in meinem Wutwebinar oder auch Sachen von dir schon konsumiert haben und wissen, wie Gefühle entsprechend reguliert werden können, ist das ja jetzt auf der Ebene des Kindes die kompetenteste Strategie, um mit Bindungstrauma umzugehen. Neben der Tatsache, dass natürlich dieses Selbstvergeben, selbst für sich sorgen, sich anzunehmen und zu akzeptieren mit der eigenen Geschichte und den Gefühlen natürlich eine ganz entscheidende, wenn nicht sogar entscheidendere Rolle spielt. Ja, man sagt ja immer die Selbstregulation vor der Koregulation. So, würdest du sagen, dass es so zusammengefasst ist, oder fehlen noch wichtige Aspekte? Weil ich habe jetzt schon im Kopf, dass viele sich denken, wahrscheinlich hat hat mein Kind in irgendeiner Form ein Bindungstrauma und was kann ich denn jetzt tun?
Also das Allerwichtigste, hast du schön zusammengefasst, es geht immer darum, die Emotionen zu sehen und nicht den Verstand und liebevoll zu sagen, okay, es gibt Bedürfnisse und mein Kind sorgt gerade auch für Bedürfnisbefriedigung, das ist völlig in Ordnung. Bei der bedürfnisorientierten Begleitung, die oft Instagram und Co. ist, da fällt es mir von der einen Seite vom Pferd, dass dann immer nur noch die Bedürfnisse des Kindes gesehen werden. Okay. Ich darf genauso gucken, dass ich auch Bedürfnisse habe und die darf ich genauso klar und transparent formulieren und sagen, auch ich habe Bedürfnisse und hier ist eine Grenze. Ja, weil davon lernen ja auch Kinder zu sagen, und die wahre ich jetzt, weil hier ist sonst Bedürfnisüberschreitung. Und für mich.
Da bist du bei mir genau richtig, Gunda. Ich glaube, das
wenn nicht, dann hätten wir jetzt ein Problem.
Ich habe gerade für meine Bindungsakademie das Fach Schlafpsychologie nochmal ein Video hinzugefügt. Und da geht es genau darum, dass es in erster Linie darum geht, dass die Eltern erstmal einen Rahmen schaffen, dass die Kinder, dass es nachts zu gewissen Schlafvolumen kommt, bevor wir eben gucken, welchen Rahmen brauchen die Kinder. Denn die Kinder sind oft in der Lage, sich dann entsprechend einzuführen.
Die sind so anpassungsfähig, ne? Also ich bewundere
total spannend, ja.
Familie
mit
Familie.
Auch wichtig zur Bewältigung von Bindungstrauma. Zu sagen, ich stelle mich jetzt in den Mittelpunkt und gucke erstmal, was brauche ich, damit es unserer Familie besser geht.
Ja, weil wenn ich den Gedanken hier von diesen ganzen Familienbetten und so, dann müsste ich meine Kinder beide schwerst traumatisiert haben, weil mein Bedürfnis war, ich muss schlafen, damit ich das gewuppt kriege und ich brauche meine Ruhe. Und meine Jungs haben tatsächlich, nicht weil irgendjemand das gesagt hat, sondern weil mein Bedürfnis war, genau eine Nacht bei mir mit im Bett verbracht und danach waren sie im Nebenraum, dass ich sie sofort gehört habe und sofort da war. Aber das für mich ein Kind im Bett wäre für mich eine Vollkatastrophe, weil mein Bedürfnis nach Schlaf, also das wäre gar nicht gegangen. So, und die haben sich da wunderbar dran angepasst. Denen hat es an diesem Punkt an nichts, an Nähe, Liebe und Fürsorge gefehlt. Kinder passen sich da uns an.
Ja, genau.
Das Zweite, was wichtig ist, ist dieses wirklich Hingucken und Aufarbeiten von meinen eigenen Themen. Und ich möchte da nochmal ein Beispiel bringen, auch jetzt aus meinem privaten Erleben. Mein Junior, der hat einfach sein Päckchen mitbekommen. Der hatte mit 3,5 Jahren dann schon eine ADHS-Diagnose bekommen. Damals wusste ich noch nicht das, was ich heute alles weiß. Heute würde ich dem nicht mehr zustimmen. Und
haben wir auch bei dir im Podcast schon mal drüber gesprochen.
Ja. Und hat auch Medikamente bekommen, weil ich dachte, ich kann ihn so im sozialen System halten. Und da war er schon 12. Da hatten wir folgende Situation, dass er wieder irgendwas wollte. Ich sehr konsequent und liebevoll gesagt habe, so, wenn du das machst, dann hast du die Variante und die Variante. Und es war wie immer, es eskalierte. So, also es drehte sich hoch, der hat wieder irgendwas durch die Gegend geschmissen. Also der ist so ein sehr extrovertierter junger Mann gewesen. Und an der Stelle habe ich etwas begriffen. Also ich war eine sehr konsequente, liebevolle Mutter, weil ich wusste, er braucht diese Konsequenz. Ich selber bin aber groß geworden, da sind wir wieder beim eigenen Trauma, mit Schwarz-Weiß, rechts-links. Ja. Also ein bisschen militärisch, vielleicht dann auch transgenerationales Trauma. Und ich habe es als Kind, ich habe darunter gelitten, wie Sau. Und ich habe gesagt, nie werde ich meine Kinder so erziehen. Jetzt bekam ich diesen wunderbaren Jungen und wusste, der braucht diesen Rahmen und ich habe ihn gegeben und ich war konsequent und er wusste das. Aber wenn das so eskaliert ist, hat er nicht reagiert auf meine klare Haltung. Er hat auch nicht darauf reagiert, dass er weiß, wenn ich das durchziehe, dann ziehe ich das durch. Also wir waren Eis essen, er musste ein Wasser trinken, während mein anderer und alle anderen Eis gegessen haben. Also ich war konsequent. Er hat darauf nicht reagiert in der Situation, sondern er hat reagiert auf mein inneres verletztes Kind. Das in dem Aussprechen der Konsequenz, in dem ich muss jetzt wieder klar, stark und diesen Rahmen geben. Mein erwachsener Kopf, mein ganzes fachliches Wissen, alles sagte, ja, richtig, alles gut. Also da war überhaupt gar keine Verurteilung, gar nichts. Das war genau richtig. Aber mein inneres Kind, das hat in dem Moment geschrien.
Ja.
So, und als ich das klar hatte und dafür gesorgt habe, dass in solchen Situationen mein inneres Kind in Sicherheit, also ich habe das dann tatsächlich für mich intern teilweise einen Bruchteil von Sekunden so gemacht, wie wenn man zwei Geschwister hat, die sich streiten, dass man die auseinanderpflückt und sagt, du gehst in dein Zimmer, du gehst in dein Zimmer. Und ich gemerkt habe, okay, hier ist wieder mein Schmerz, dann habe ich, bis ich das heilen konnte, mein inneres Kind mal kurz weggeschickt und habe gesagt, weißt du was, du gehst mal gerade an deinen sicheren Ort, du gehst mal gerade spielen. Ich muss hier was mit deinem Bruder regeln. Ja? Und dann konnte ich so ganz tief entspannt in meiner Mitte sein. Und der Effekt, deswegen mag ich das immer so betonen, ist der, dass unsere Streitigkeiten von dem Moment haben mit Eskalation zumindest aufgehört haben.
Weil du in deinem Erwachsenen-Ich sein konntest, so richtig, und nicht das innere Kind unbewusst dann noch die Führung übernommen hat.
Und er keine Medikamente mehr braucht seitdem.
Ja, spannend.
Also einfach zu wissen.
Weil du einfach ihm die Sicherheit als erwachsene Person in deinem Erwachsenen-Ich gibst, und dein inneres Kind nicht unbewusst die Führung übernimmt. Ich finde dieses Bild schön zu sagen, schau mal, ich bin für dich da, geh da drüben hin zum Spielen. Ich mache auf der Bindungsinsel ja ganz viel innere Kindarbeit, und dann haben wir auch so unterschiedliche Bilder, wie zum Beispiel, du kannst dich so lange mein Bein festhalten, ich kümmere mich jetzt hier erstmal um ihn. Ja. Oder vielleicht mal kurz auch innezuhalten und zu sagen, komm, ich nehme dich jetzt nochmal liebevoll in den Arm, kleine Gunda, dass du alles bekommst, und dann gehe ich darüber und kümmere mich total um ihn. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, das heißt, auch da wieder, wenn Bindungstrauma geheilt werden möchte, dann geht es auch da ganz stark um die eigenen inneren verletzten Kinder.
Ja. Und das ist das.
Zeit, würde ich sagen, wir haben so viele Punkte jetzt besprochen. Ich glaube, es waren jetzt diese drei wichtigsten. Haben wir noch was aus deiner Sicht vergessen?
Nee, also das ist für mich tatsächlich das Wichtigste und auch das Herausforderndste, zu sagen, okay, ich stelle mich meinem eigenen Dramen so. Ne? Und dann ist auch Heilung in allen Facetten möglich, bis hin, es braucht keine Medikamente mehr, einfach um diese Tür mal aufzumachen. Egal, was dein familiäres Umfeld, was deine Kinder gerade so an Lustigkeiten produzieren, in der Veränderung deiner Haltung und in deiner inneren Arbeit ist für dein Kind auch alles möglich. Und vielleicht den Gedanken noch, es ist unabhängig vom Alter. Also in unserem Self-Practitioner-Ausbildung war eine Lady, die dann sagte, endlich verstehe ich meine Kinder. Und der Fun Fact daran, die Kinder sind 24 und 26. Also es geht nicht darum, nur die kleinen Kinder, wenn man sagt, oh Gott, jetzt höre ich hier zu und es ist alles zu spät, meine Kinder sind schon erwachsen, macht nichts. Selbst wenn du jetzt in dich investierst, werden deine Kinder davon profitieren.
Ja, das ist so wunderbar, dass es auch einfach im Nachgang so viel noch geheilt werden kann. Ich wollte mich gerade bedanken für deine Offenheit, auch bezüglich deiner Geschichte und auch deines Pflegekindes. Ich glaube, dass das wahnsinnig anschaulich ist, wenn wir diese Beispiele alle hören. Und gerade so dieses innere Kind-Beispiel kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich mache selbst auch ganz viel innere Kindarbeit, und ich merke auch einfach, dass ich über die innere Kindarbeit sehr, sehr schnell in eine Selbstregulation komme.
Ja, voll.
Finde ich auch ganz spannend, weil auch diese ganzen Themen, das möchte ich abschließend noch ergänzen, holen einen ja dann doch immer wieder ein. Vor allem dann, wenn im Hier und Jetzt Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wie du schon gesagt hast, Schlaf oder eine Zeit lang einfach super stressig und alles gerät so ein bisschen aus den Fugen, alle krank, alle zu Hause, sitzen auf Nacht, was auch immer. Und ich finde auch, das ist so wichtig zu akzeptieren, dass es immer wieder mal kommt, nur dass wir einen Umgang damit gefunden haben. Oder ich glaube, das gibt einem auch so eine Sicherheit, dass wenn es einfach wieder hochkommt oder auch wenn da wieder starke Gefühle sind, dann weiß ich inzwischen, wie ich damit umgehen kann. Wahrscheinlich ist auch ein wichtiger Teil. Genau.
Voll. Umgehen und tatsächlich am besten noch heilen. Also in die Selbstheilung dort zu gehen, den Weg zu suchen, das zu verstehen und in die eigene Transformation.
Ja, und da hast du ja jetzt, Gunda, eine ganz wunderbare Akademie gegründet, wo du ja auch pädagogische Fachkräfte begleitest. Magst du da nochmal was zu erzählen? Ich glaube, du hast auch einen Gutscheincode sogar dabei für welche, die sich dafür interessieren.
Ja, also grundsätzlich bilde ich pädagogische Fachkräfte weiter und im Bereich Trauma, also Traumapädagogik, traumazentrierter Fachberater. Ich glaube, bei uns ist das Besondere, dass wir zertifizierte Weiterbildung haben und gleichzeitig in diese Persönlichkeitsentwicklung hineingehen. Also nicht nur sagen, du lernst was für deinen Job, sondern du lernst es für dich in der Selbstanwendung. Und weil wir gemerkt haben, das ist noch nicht genug, haben wir ein Online-Programm entwickelt, die Ausbildung zum Self-Practitioner, wo die wichtigsten Dinge drin sind, die man natürlich für die Arbeit nutzen kann, aber es geht um dieses Selbsterkennen. Also weil viele erstmal diesen Zugang brauchen, auch den Wissenszugang, was ist Trauma und was hat das mit mir zu tun, was ist Entwicklungspsychologie, wann passiert was, um dann erstmal zu verstehen, ich mache immer das Gleiche, wieder, weil. So. Und das ist im Prinzip die Ausbildung zum Self-Practitioner, wo es wirklich ein Drittel nur um mich geht, in die Selbsterkenntnis und auch in die Transformation zu kommen. Ein Drittel um die Kinder, und dann ist es egal, ob ich mit denen lebe oder arbeite, so, und ein Drittel auch Methoden zu haben, um in der Anwendung etwas anders zu machen. Und wer Interesse hat an der großen Transformationsreise, der ist bei uns da, herzlich willkommen. Ja, und einen Gutscheincode gibt es, glaube ich, auch. Ja.
Genau, den packen wir in die Shownotes einfach, genau. Oder?
Yes, das machen wir.
Packe ich auch den Link hin, wer sich dann dafür interessiert. Das hört sich ganz großartig an und sehr allumfassend auch. Und ich bin ja immer ganz großer Fan davon, auch gerade wenn innere Kindarbeit auch ein Teil davon ist. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil meiner Bindungsinselarbeit. Und ja, finde ich sehr, sehr spannend, Gunda. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du
das war sehr schön. Da vielen Dank.
Genau, und wenn wir schon von Akademie sprechen, für alle, die die Ausbildung zum zertifizierten Elternberater machen möchten, da wollte ich euch nur schon mal ankündigen, dürft euch jetzt auch über den Link in den Shownotes auf die Warteliste eintragen. Ich kriege gerade so viele E-Mails, wann geht's denn endlich wieder los? Und sobald ihr auf der Warteliste steht, kriegt ihr einen Rabatt und ihr kriegt natürlich auch als erstes die Infos, deswegen gerne jetzt eintragen für die Warteliste und dann rechtzeitig mit dabei sind. Es wird wahrscheinlich so Mai, Juni werden, je nachdem, ich weiß das Datum noch nicht genau, und dann ist das Fenster auch für meine Akademie wieder offen.
Das hört sich großartig an.
Der Austausch war so wunderbar mit dir. Ich danke dir so sehr und ja, hatte ganz viele Momente, wo ich auch Gänsehaut hatte, als du deine Geschichten erzählt hast. Von Herzen danke, Gunda, für deine ganze Zeit.
Ja, ich danke, weil das so ein wichtiges Thema ist, dass wir mit unseren Kindern anders umgehen lernen. Deutschland wird als kinderfeindliches Land bezeichnet. Es wird Zeit, dass wir daran etwas ändern, und es fängt immer bei uns selbst an.
Oh, ein wunderbares Schlusswort. Bis ganz bald, Gunda.
Bis bald. Tschüss.